Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio, direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Herzlich willkommen zurück im Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio, direkt vom Ulmer Münsterplatz. Ich bin Nico und hier bei mir im kuscheligen Weihnachtsmarktstudio sitzt heute Renate Hartwig. Ist dir warm?
Ja, ist immer warm.
Wir versuchen es schon eine Weile zu heizen, damit es hier schön, damit sich alle wohlfühlen. Ja, Renate Hartwig, sie ist, ich glaube, das kann ich mir erlauben zu sagen, Künstlerin. Sie ist vielleicht, man könnte sagen, Beobachterin ihrer Zeit und viele Stimmen, die ich so mitgekriegt habe, beschreiben sie als sehr leidenschaftliche Frau. Aber ich glaube, also das ist ein bisschen auch so das, was wir heute machen wollen. Wir wollen herausfinden, wer ist Renate Hartwig, und deswegen habe ich mir vielleicht die Einzige eingeladen, die mir auf die Frage wirklich eine Antwort geben kann. Ja, Renate, wenn dich jemand fragt, wer ist Renate Hartwig, was antwortest du?
Also ich bin schon längere Zeit auf der Welt. Ich habe mich eigentlich immer darum gekümmert, was um mich herum passiert. Und wenn ihr jetzt mal mich schildern müsste, dann ist Geduld nicht mein zweiter Vorname. Punkt 1. Punkt 2. Ich habe überhaupt kein Gen für Depression, aber bei Ungerechtigkeit für Aggression. Und meine Devise, es gibt mehrere, aber eine davon ist ganz klar, einmischen ist Bürgerpflicht. Und ich mische mich ein, egal ob es mich betrifft oder nicht. Und ich halte Zivilcourage als eines der ganz wichtigen Punkte. Und Zivilcourage bedeutet für mich jetzt nicht, dass wenn irgendjemand jetzt eine Schlägerei hat und ich gehe dann hin und mische mich da ein, das ist für mich selbstverständlich. Zivilcourage ist auch, wenn ich irgendwo was höre und sehe, dass ich mich einmische, insofern, dass ich meine Stimme erhebe. Und Buchstaben und Bücher sind einfach meine Welt, seit ich denken kann. Also ich habe immerhin schon mit 10, hat meine Lehrerin gesagt, egal was du machst, eins weiß ich sicher, du wirst irgendwann mal Bücher schreiben. Und so ist es dann auch gekommen.
So ist es auch gekommen. Ich habe ja im Vorfeld ein bisschen versucht, was rauszufinden, was man so zusammenklauben konnte, was wir, jeder hinterlässt ja dann auch freiwillig und unfreiwillig, hauptsächlich im Idealfall freiwillig, digitale Spuren. Und ich habe den Eindruck erweckt, es ist gar nicht vermutlich so einfach, so eine eindeutige Antwort, das ist wahrscheinlich bei keinem Menschen, eine eindeutige Antwort drauf zu geben, aber ich weiß, du warst, glaube ich, schon eine ganze Menge. Also du bist Sozialarbeiterin, du warst schon Wirtschaftsdozentin, du bist Aktivistin und Schriftstellerin letztendlich. Und wenn man sich so was ich mir angeguckt habe, ich den Eindruck, du hast auch viele verschiedene Lebensabschnitte schon hinter dir. Und ich würde sehr gerne in ein paar von diesen Lebensabschnitten noch zurückgehen, aber ich glaube, wir fangen mit was anderem an. Du hast mir nämlich ein Buch mitgebracht. Das ist das hier, wenn ihr im Studio seid, draußen könnt ihr das sehen. Es heißt Erbschleicher und sonstige Verwandte. Wie kommt man dazu, ein Buch über Erbschleicher zu schreiben?
Ganz einfach, das ist ein Tatsachenroman.
Was kann ich darunter verstehen?
Ein Tatsachenroman. Und in diesem Buch steht, alles was da drin steht, stimmt. Das Einzige, was nicht stimmt, das sind die Namen. Und alles andere, es ist eigentlich die Geschichte von meinem Mann und mir.
Wer hat wen ums Erbe betrogen?
Es geht um meine Schwiegereltern und es geht um die Verwandtschaft meines Mannes. Und wenn man dann mal ganz tief reingeht in das, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass Leute, die letztendlich hier nach außen eine wunderbar zeigen, wie toll sie sind, so sogenannte Gutmenschen. Und wenn man dann mal genauer hinguckt, dann geht es eigentlich nichts anderes, als um Oma und Opa abzuzocken. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn das mit jemand passiert, wie mit Renate und Paul Hartwig. Da lehnen wir uns dann auf. Also unabhängig davon habe ich natürlich festgestellt, in der Recherche, zuerst denkt man ja immer, das betrifft einen allein. Man ist der Einzige, dem das passiert. Und jetzt weiß ich eben, dass es überhaupt nicht stimmt. Wir haben einfach in unserer Gesellschaft, wird nach außen hin heile Familie, das ist genau das, was hinter drauf steht, heile Familie gespielt. Und in Wirklichkeit, wenn man reinguckt, jede zweite Familie hat irgendwo einen schwarzen Punkt. Und überwiegend geht es ums Erbe. Und im Moment ist es so, dass die Berge von Post, das ist ja deswegen die dritte Auflage, die Berge von Post, dass Leute mich fragen, woher kennen sie eigentlich meine Geschichte? Ich kenne aber die Leute gar nicht. Die wohnen in Kiel, in Düsseldorf, in Bregenz, irgendwo. Ich weiß nicht, wer das ist. Das sind einfach Leser. Und dann stellen die fest in dem Buch, Donnerwetter, das ist ja bei uns genauso. Und darum haben wir festgestellt, das ist ein gesellschaftliches Problem. Und mit dem beschäftige ich mich jetzt, mit dem Älterwerden. Und zwar ganz einfach, wie stehen wir denn unserer Generation da? Ich meine, wir haben 5 Enkel, ich sehe die groß werden und ich frage mich dann ganz einfach, warum ist da so eine Kluft zwischen der Gesellschaft? Und bei uns ist so, dass bei uns überwiegend junge Leute sind, weil ich eben auch ein Kinderkreativprojekt mache, Kinderbücher schreibe, mit Jugendlichen arbeite. Das kommt natürlich von meiner früheren Sozialarbeit. Ich habe auch viel in Bewährungshilfe gemacht. Es ist einfach in dieser Gesellschaft nichts, was nicht schon mal bei mir in meinem Leben vorbeigestreift ist.
Es ist ein Tatsachenroman und es ist, wie vermutlich jedes deiner Bücher, ein Stück weit geht es um gesellschaftliche Probleme. Kannst du überhaupt schreiben, ohne dass es ein Stück weit politisch ist? Geht das? Kann man das überhaupt?
Politisch hast du jetzt gefragt, oder was?
Ja, also kann man...
gesellschaftspolitisch.
Kannst du das überhaupt... Kannst du dir das vorstellen, überhaupt schreiben
ohne Gesellschaft? Alle meine Bücher, die ich geschrieben habe, außer die Kinderbücher, die sind rein aus meiner Fantasie. Das sind 58 Kinderbücher. Und ich habe ja nicht nur einfach Bücher geschrieben, sondern das sind Mutmachgeschichten mit einem Hintergrund, mit einer Metapher. Aber... Das sind nicht nur meine Geschichten, sondern meine Geschichten wurden zum Leben erweckt, indem Kinder in Grundschulen und in Kindergärten diese Mutmachgeschichten illustrieren. Und damit habe ich natürlich etwas erreicht, dass die Kinder auf einmal wieder merken, Buchstaben können leben. Und ich sage halt, wenn jemand liest, oder sagen wir mal andersrum, ich schreibe so, dass ich mir wünsche, dass in den Köpfen meiner Leser einfach ein Film abläuft. Und ich sage dann, Lesen, das ist sowas, wie wenn man das Handy auf Seite legt und fremd geht mit dem Buch. Finde ich unheimlich spannend. Was soll's mal probieren?
Das ist, also ich glaube, ich weiß, was damit gemeint wurde, dass eine bestimmte Direktheit da ist, wenn man mit dir spricht. Das freut mich sehr. So, wir haben ja verschiedene Lebensabschnitte gesprochen. Und es geht mir jetzt, du weißt, worum es geht. Es geht mir um einen, auf deiner Website mehrfach schreibst, es ist einer, der zurückgelassen ist, ein Stück weit. Einem breiteren Publikum bist du wahrscheinlich in den 90ern bekannt geworden mit deiner Auseinandersetzung mit Scientology. Mhm. Ich möchte, meine Frage, die sich mir ehrlich stellt, ist, wie kommt man denn dazu, sich mit Scientology auseinanderzusetzen und vor allem das dann hinter sich zu lassen? Das ist, was mich interessiert, weil ich glaube, das ist gar nicht so einfach.
Also Punkt 1, damit da überhaupt keine Missverständnisse entstehen. Die Frage ist total berechtigt. Es gibt übrigens keine dummen Fragen, es gibt immer nur dumme Antworten. Ich war nie bei Scientology, Punkt 1. Ich habe nie die Schwelle einer Organisation von Scientology übertreten, nie. So, aber ich war auch nie in irgendeiner Form in der Medizin und habe 6 Jahre mich beschäftigt mit der Berufspolitik und unserem Gesundheitssystem. Das heißt im Klartext, ich muss nicht irgendwas gemacht haben, um mich damit auseinanderzusetzen. Und zu Scientology bin ich letztendlich gekommen, mich auseinanderzusetzen, weil ich festgestellt habe, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die Probleme haben mit der Organisation. Und dann sind Aussteiger zu uns gekommen, jetzt sind wir wieder bei der Sozialarbeit. Und dann habe ich gesagt, wieso funktioniert das eigentlich in Deutschland? Wieso stoppt die niemand, wenn das so ist, wie es ist? Und dann bin ich auf dem Weg in die Wirtschaftsschiene und habe natürlich dann festgestellt, da gibt es 2 Scientology. Einmal gibt es Scientology, über das alle reden, in Anführungsstrichen Sekte, dass einer hingeht und sein Geld verliert und dann irgendwie im Kopf nicht ganz sauber ist, bis wenn er da 3-mal hingeht. Auf der anderen Seite ist es so, dass die hochclever sind und im wirtschaftlichen Bereich versuchen, die Gelder abzuziehen. Und da habe ich mich eingearbeitet. Da habe ich dann versucht, über eine Schutzerklärung die Firmen zu schützen, dass sie sich selber schützen können, über eine Präambel. Und so bin ich dann im Bundeswirtschaftsministerium 6 Jahre gewesen als Dozentin. Wie kommt Scientology in eine Firma und wie ziehen die das Geld raus? Das ist einer dieser Lebensabschnitte. Und jetzt sage ich aber gleich, warum ich aufgehört habe. Das ist nämlich der wichtigste Punkt.
Bevor wir dazu kommen, ich würde kurz noch fragen, daraus ist ein Buch entstanden damals.
1,7.
Also es sind viele, es ist erstmal ein Buch entstanden, mit dem das Ganze losging, ja, es sind dann viele weitere gefolgt. Ich klage an. Es ist tatsächlich auch zu einer Klage gekommen, wenn ich das richtig verstehe, zu mehreren.
Mit den Scientologen? Ja klar. Ich habe das Buch geschrieben, ich klage an. Und die Scientologen haben versucht, über Jahre mich mundtot zu machen. Und das kann man nur, dieser Gründer von Scientology heißt L. Ron Hubbard, und der hat gesagt, wir klagen nicht, um zu gewinnen, sondern um den Gegner zu zermürben. So, und jetzt habe ich aber Juristerei als Hobby. Und jetzt war das natürlich eine ganz komische Geschichte. Richtig ist, sie haben alles probiert über die Juristerei, und es gab Wochen dabei, 2-3 Mal in der Woche vor irgendeinem Gericht. Aber wenn man genau hinguckt, und das kann ich auch so sagen, laut und deutlich, geknickt haben sie mich nicht. Sie haben mich nicht einmal gebeugt. Der Ich klage an wurde ein Bestseller, und zwar ein gnadenlos guter Bestseller, und danach sind nur 6 Bücher entstanden, plus ein Jugendroman.
Du wirkst nicht wie eine Person, die sich leicht zermürben lässt.
Das stimmt.
Ja, du sagst, ich meine, wenn man an Scientology denkt, dann denkt man vermutlich erst an Leute, die sich erstmal davon fernhalten wollen oder die sich nicht fernhalten können und dann nicht mehr loskommen. Aber du hast es hinter dir gelassen.
Das Thema?
Ja.
Wie, das Thema habe ich nach 11 Jahren gekommen? Beendet. Und das hat einen Grund. Das hat einen Grund, und da sind wir nämlich bei einem roten Faden, was meine Biografie angeht, und dieser rote Faden heißt Gerechtigkeit. Und ich habe dann festgestellt im Bundeswirtschaftsministerium aufgrund der politischen Schiene, dass Scientology seit 2001 aufgrund einem bilateralen Vertrag mit USA hat Scientology auf einmal die Steuerbefreitheit gekriegt. Die Steuerbefreitheit, das muss man sich mal vorstellen, auf der einen Seite beobachtet man Scientology heute nur mit dem Verfassungsschutz und zwar ganz einfach aufgrund der Technologie von L. Ron Hubbard, die in den Büchern steht, die einfach in den Seminaren weitertragen wird. Und auf der anderen Seite kriegen sie für das, den Verkauf von dieser Technologie, kriegen sie die Steuerbefreiheit. Ja, da muss ich mich doch fragen, sag mal, wer hat denn bitte da oben in der Politik geschlafen oder was rauchen die eigentlich, dass sowas letztendlich passiert? Das war der Grund. Und das ist auch meine Biografie. Und die heißt Konsequenz. An dem Tag habe ich gekündigt, und es wird Zeit, dass ich diese Kündigung, die ich beim Wirtschaftsministerium geschrieben habe, dass ich die veröffentliche im Internet, damit mal klar wird, warum ich eigentlich aufgehört habe. Nicht aus Angst vor den Scientologen, da lache ich ja. Wahrscheinlich waren die froh, dass ich ruhig geworden bin. Das heißt aber nicht, dass ich ruhig geworden bin.
Es ist danach ein anderer Lebensabschnitt, könnte man vielleicht sagen, ja, losgegangen. Und wie es wahrscheinlich immer so auch weitergegangen ist in deinem Leben mit einem neuen Thema, das dich sehr beschäftigt hat, aber jetzt ging es in eine ganz andere Richtung, ins Gesundheitssystem.
Also nachdem ich aufgehört habe 2001, habe ich eigentlich etwas gebraucht, wo mich erdet. Weil wenn man 11 Jahre im Dauerkampf steht, mit allen Konsequenzen, die dazu gehören, also Mauer ums Haus und lauter solche Geschichten, wo man einfach immer wieder angeschossen wird und mit Rufmord zum Tun hat, dann habe ich gesagt, jetzt muss ich mal was machen. So kam es zu diesen Kinderbüchern. So, und dann kam die Geschichte 6 Jahre lang unser Gesundheitssystem. Darüber habe ich 4 Bücher geschrieben und bin tief eingetaucht in die Berufspolitik der Ärzte, in den Pflegebereich und Überbegriff, was ist eigentlich, wenn man in Deutschland krank wird. Und darum gibt es da 4 Bücher drüber. Der verkaufte Patient oder jetzt zum Beispiel Geldmaschine Kassenpatient, wo wir wahrscheinlich jetzt im neuen Jahr 2023 und mit unserem Herrn, ich sage es mal, seltsamen Gesundheitsminister Lauterbach, da könnte man eine eigene Sendung machen, was ich mit dem erlebt habe zu diesen Zeiten und wo der heute steht und wie der sich dreht wie ein Windle. Also das war 6 Jahre, habe ich das gemacht.
Was mich interessiert, wenn dich so ein Thema packt und du es dann eine Weile leidenschaftlich verfolgst, so wie du es ja in dem Fall getan hast, gibt es dann ein Ereignis, was das Ganze auslöst?
Ja, immer.
In dem Fall?
Beim Gesundheitssystem. Mhm. Beim Gesundheitssystem waren es die Ärzte, die auf mich zukommen sind und gesagt haben, dass es so schwierig ist, sie kommen nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, mit was weiter? Dann gab es Gespräche, dann haben die mich mitgenommen zu irgendwelchen Veranstaltungen. Und am Schluss war es dann so, dass ich gemerkt habe, dass die Ärzte, dass das Ganze einen Überbau hat und der heißt Angst. Jeder traut irgendwie Angst und Misstrauen. Und, das kann ich gleich für das ganze Gesundheitssystem sagen, egal wer da drin arbeitet, wir haben die Probleme im Gesundheitssystem wegen mangelnder Solidarität. Wir haben keine Solidarität unter den Ärzten und wir haben keine Solidarität auch im Pflegepersonal. Diejenigen, die sich da wirklich reinsteigern, das sind immer die Lackierten. Und im Grunde reden wir immer nur über Geld, aber nicht mehr über Menschen. Und das ist etwas, was ich absolut nicht in Ordnung gefunden habe. Und das habe ich auch so in meine Bücher ganz knallhart gemacht. In dem Fall habe ich übrigens dann mit meinem Mann und den über die Hausärzte in Bayern das Olympiastadion gemietet. Und da waren immerhin 2008 29.000 Leute und 2009 28.000. Und jetzt kann man das gleich wieder einen Strich machen. Warum? Warum haben wir da nicht weitergemacht? Wir waren nämlich sehr weit. Wir hätten das kippen können, wenn es so gegangen wäre, wie ich gedacht habe.
Aber es ist nicht so gegangen.
Wenn Patienten und Ärzte und Pfleger sich solidarisieren, hat die Politik mit all ihren komischen Geschichten, die sie da entscheiden in ihre Gesetze, überhaupt keine Chance mehr. Hat nicht geklappt.
Warum hat es nicht geklappt?
Ganz einfach, weil die untereinander nicht solidarisch waren und weil jeder irgendwo, also um es ganz klar zu sagen, in Bayern und Baden-Württemberg wurden die Ärzte gekauft über einen Hausarztvertrag. In Bayern war es dann so, dass man gesagt hat, ihr kriegt pro Hausarztvertrag 40 Euro mehr pro Patient. Dafür müsst ihr aber aufhören mit irgendwelchen Geschichten da. Es dürfen auch keine Flyer mehr von der Hartwig irgendwo sein. Und ich sollte auch in dem Richtung keine Vorträge mehr machen. Ich meine, ich war immerhin in der Schleierhalle, da waren 8.500 Ärzte. Ich war in der Eishalle in Nürnberg. Ich war in Nordrhein-Westfalen in der Krugerhalle. Die habe ich alle gefüllt. Also letztendlich mit den Ärzten, das war richtig immer gut. Aber wir können dabei bleiben, mangelnde Solidarität.
Was bleibt, sind auf jeden Fall die Bücher, die dabei entstanden sind. Du hast ja gerade eben schon angesprochen, ist losgegangen mit Der verkaufte Patient. Ich glaube, das war 2008. Und dann ist es weitergegangen. Ich glaube, 4 Bücher sind insgesamt entstanden und in einem Intervall von 2 Jahren. Das ist ganz schön beeindruckendes Tempo. Ist das Schreiben für dich dann in dem Fall auch ein bisschen so ein... Ja, eine Möglichkeit, vielleicht auch das Gefühl der Ungerechtigkeit zu kanalisieren oder vielleicht auch ein aktivistisches Mittel?
Auf jeden Fall. Also unabhängig davon, es ist nichts Therapeutisches, aber Buchstaben waren schon immer meine Freunde. Und wenn ich über meine Kindheit reden müsste, meine Kindheit hat im Bücherregal stattgefunden. Also ich komme aus einer Familie, bin einzige Tochter von zwei aktiven Eltern. Beide waren im Widerstand und beide waren natürlich immer daran interessiert, mein Rückgrat zu stärken. Und das haben sie tatsächlich geschafft, keine Frage.
Den Eindruck habe ich auch. Was hast du am liebsten gelesen als Kind?
Was ich da gelesen habe? Also zum Beispiel, ich habe alle Karl Mays gelesen, stehen bei mir immer noch. Es gibt nichts, was ich nicht gelesen habe. Und egal, wo ein Buch war, habe ich es in der Hand gehabt. Meine Lehrerin, also mit 10 in der 4. Klasse, habe ich mal einen Aufsatz geschrieben, die Hunden kommen. Und dann hat die Lehrerin damals gesagt, wenn sie nicht in der Klasse gewesen wäre, hätte sie nicht für möglich gehalten, dass ich den geschrieben habe, aber ich wäre nicht einmal aufs Klo gegangen. Und wenn sie mir gestoppt hätte, hätte ich wahrscheinlich jetzt noch schreiben. Das heißt, Schreiben und ich, das gehört zusammen. Und es hat alles, Ich meine, wie kommt denn das sonst zu den Leuten? Ich erlebe ja was. Drum ist ja zum Beispiel auch einer meiner Vorträge, heißt der Abenteuer einer Autorin, wie selbsterlebte Geschichten zwischen, die Buchstaben von selbsterlebten Geschichten zwischen zwei Buchdeckel kamen. Also in jedem Buch gibt es eine Geschichte dazu, das ist schon richtig. Und das ist doch eigentlich super, so ein Naturtalent. Ich sitze nie irgendwo vor meinem PC und überlege mir, wie könnte ich jetzt weiterschreiben? Ich kann gar nicht so viel tippen, was da drin ist, nachdem ich die 150 werde, was da noch in meinem Kopf ist.
Sowas wie eine Schreibblockade kennst du nicht?
Nein. Und ich schreibe auch immer in der Früh von 5:30 bis 10. Sehr konsequent, ich bin auch sehr diszipliniert.
Das glaube ich dir irgendwie sofort, ohne das jetzt überprüfen zu können. Was anderes,
Du kannst mir in der Früh 5:30 immer anrufen.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Da weiß ich dann aber auch nicht, ob ich die Disziplin habe, früh 5:30 dafür jedes Mal aufzustehen. Aber was anderes, was mir aufgefallen ist, ist, auf deiner Website steht unter anderem auch dieser Satz, das haben viele, glaube ich, auch schon angesprochen, mit den Seismographen. Dass die Schriftsteller ein Stück weit Seismographen der Gesellschaft sind. Und ich habe den Eindruck, dass du ziemlich sensibel bist für Ungerechtigkeiten. Ja. Ist das was dich sehr beschäftigen kann?
Ja, schon immer. Ich kann mich daran erinnern, ich habe ein unheimlich gutes Gedächtnis und kann mich zurückerinnern, da war ich 3, 4, da war das schon Thema. Der Spruch stammt übrigens von meinem Mann und übrigens alle diese schwierigen Themen und alles, was ich dann zwischen zwei Buchdeckel bringe, das liegt natürlich auch an meinem Mann, der mir immer den Rücken frei hält, der wie ein Leuchtturm ist und ich durch mein Temperament, kann natürlich sein, dass ich da manchmal Daddy wahrscheinlich schneller laufe und mein Mann sagt dann halt stopp, auch nicht schlecht.
Dieser Mann, der Paul, sitzt auch gerade bei uns im Studio hier. Deswegen vielleicht an der Stelle, wie habt denn ihr euch kennengelernt? falls du das natürlich teilen möchtest, auch vielleicht.
Ihr habt damit überhaupt kein Problem. Wir sind eine typische Patchwork-Familie, ganz so typische. Ich war 7 Wochen Witwe und mein Mann lebte getrennt. Dann haben wir uns kennengelernt und nach 4 Wochen zusammengezogen. Seitdem sind wir Tag und Nacht zusammen, 36 Jahre. Langt es?
Also, ich möchte es gar nicht so sagen, aber konsequent.
Genau. Und glücklich. Halt, stopp. Konsequenz allein nicht lange, aber glücklich. Aber mein Mann ist Künstler, ich schreibe, mein Mann malt. Also da hat wahrscheinlich der Topf der richtige Deckel gefunden. Man muss es einfach mal so sagen.
Und euer Haus, in dem ihr zusammenlebt, wenn ich das richtig verstanden habe, heißt sogar so. Ihr habt eine Art Künstlerhaus.
Das ist nicht eine Art Künstler, es ist ein Künstlerhaus. Und wir haben das immer sehr geöffnet für andere Leute.
Man also kann vorbeikommen.
Ja, klar. Und wir haben immer am ersten Samstag eines Monats haben wir Begegnungen. Und da kann jeder kommen. Natürlich inzwischen im Winter, wenn es besser ist, man meldet sich an. Im Sommer haben wir den Garten, da geht's. Und dann kochen wir. Wir kochen beide sehr gern. Und dann kochen wir, mein Mann backt sehr gern. Und dann treffen sich Leute. Weil gerade nach Corona habe ich festgestellt, dass wir dabei sind, uns zu entsozialisieren. Wir haben beide Angst, wir zwar nicht, aber wir haben alle Angst. Irgendwo ist immer dieses Gefühl und wir hören auf, miteinander zu reden und wir entfremden uns. Und das, finde ich, geht gar nicht und darum habe ich das gemacht. Und unser Haus ist offen für jeden und wer uns kennt, der weiß auch, es gibt nie ein Problem, Gott sei Dank ist das Haus auch groß genug. Darum haben wir auch immer Gästezimmer und immer extra Bad, ist immer in irgendwelche Läuse immer da.
Wie ein Haus vielleicht auch einfach sein sollte, immer offen für Gäste. Ja, schön. Vielleicht abschließend noch die Frage. Wir haben versucht, ein bisschen zu rekonstruieren, welche Lebensabschnitte so ein bisschen hierher geführt haben. Das ist selbstverständlich nicht erschöpfend, nicht mal ansatzweise, aber meine Frage, was mich interessieren würde, wäre, was macht denn Renate Hartwig als nächstes? Was ist das nächste Thema?
Das ist schon bald fertig.
Ja. Darf da was verraten werden?
Ja, doch, das ist, das kann man schon verraten. Und zwar, das ist natürlich wieder aus dem Buch entstanden, mit dem Erbschleicher, weil ich einfach total entsetzt war, dass es kein Einzelfall ist und dass es so normal wird. Und dann das Buch, das jetzt kommt, das heißt im Frühjahr, das heißt Bröckelnde Fassaden.
Geht es um Schulen?
Na, gar nicht. Nee. Das geht um uns als Gesellschaft. Du lernst jemanden kennen, nach außen wunderbar, alles toll. Und in Wirklichkeit stimmt das alles gar nicht. Das sind 25 Einzelgeschichten von Menschen, die ich kenne, von Menschen, von denen ich erfahren habe, alles, was ich recherchiert habe, bröckelnde Fassaden. Und da muss ich manchmal sogar stoppen dann in der frühen Szene und bin froh, dass ich erst am nächsten Morgen weiterschreibe. Aufgrund der Dinge, die bei uns auf dem Tisch liegen.
Die Schwere, die vielleicht auch mitbringen, die Wucht.
Also, ich finde es zum Beispiel ganz schlimm, wenn das Buch habe ich ja gemacht, damit Leute letztendlich gewarnt werden und die Fehler, die wir vielleicht auch gemacht haben oder nicht gedacht haben, dass wir das mal erleben, dass man die nicht wiederholt. Und jetzt stelle ich fest, dass es Menschen gibt, die dieses Buch nehmen, als wenn sie, als wenn sie so eine Anweisung, als wenn ihr Anweisung geschrieben hätte für Erbschreiker. Ich kenne Familien, die haben original das gemacht, was wir erlebt haben mit ihrer eigenen Familie. Und das finde ich ganz einfach schlimm. Übrigens im Moment, das muss ich dazu sagen, im Moment, ich habe recherchiert bei Notaren, bei Rechtsanwälten, in Altenheimen, überall in Seniorenstiften, in sehr teuren Seniorenstiften. Und die Notare sind voll bis zum Rand mit Leuten, die jetzt anfangen, alles umzuschreiben, schnell, 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 weil es heißt, im Januar soll die Erbschaftssteuer nach oben gehen. Das Gesetz ist noch gar nicht da, aber jede Oma wird jetzt zum Notar geschleppt. Gib uns das Haus, gib uns die Wohnung. Und das finde ich so furchtbar, weil der Bruder nichts weiß, die Schwester nichts weiß, die Familie nichts weiß. Und in Wirklichkeit nach außen spielt man heile Familie. Das sind bröckelnde Fassaden. Und ich hole jetzt aus diesen Geschichten die Steine raus und das bröckelt dann. Das bin auch ich.
Das war Renate Hartwig hier bei uns im Donau 3 FM Weihnachtsmarktstudio. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Schön, dass du da warst.
Schön bei euch, wunderbar.
Gibt's noch was? Auf dem
Weihnachtsmarkt mal ganz was anderes. Gute Stimmung.
Ja, warst du schon mal hier?
Nein, dieses Jahr habe ich noch gar keine Zeit gehabt. Das mache ich jetzt.
Gell, vielleicht ist jetzt noch ein bisschen.
Also danke für die Einladung, war wunderbar bei euch.
Das hoffe ich. Gibt's noch was du loswerden möchtest?
Ne, ich höre euch sowieso die ganze Zeit im Radio, also ist alles okay.
Wunderbar, dann bedanke ich mich.
Gern geschehen. Tschüss.